Die Gnade Gottes, die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, in diesen letzten 6,5 Monaten, da habt ihr einiges über Gott erfahren, über Jesus, über Glauben, Kirche. Ihr musstet ein paar Dinge lernen, wir sagen immer die Basics. Manche fanden das ganz leicht. Für andere aber, da lag die Messlatte schon ziemlich hoch. Auf der anderen Seite, ihr konntet verschiedene Leute kennenlernen. Ihr habt eure Konfirmandenpaten kennengelernt, wart in Kleingruppen bei Familien, bei euren Praktika am Konfi-Wochenende, haben wir manches miteinander erlebt. Und jetzt ist es endlich soweit. Und das Gute heute ist, heute müsst ihr nichts mehr erzählen, also auswendig sagen, heute müsst ihr nichts mehr erzählen, heute dürft ihr zählen. Nachzählen. Geld. Apropos Geld. Da kommt ein Mann zum Pfarrer und sagt, wir möchten unseren Hund taufen lassen. Da sagt der Pfarrer, das ist unmöglich. Ja, sagt der Mann, aber dieser Hund, der ist uns so ans Herz gewachsen, das ist wirklich ein Familienmitglied. Nein, das geht nicht. Sagt der Mann, ich lege auch 10.000 Euro in den Opferkasten. Denkt der Pfarrer ein bisschen nach und sagt, okay, ich mach's, aber Sie dürfen es natürlich niemand sagen. Sie können sich verstehen, Sie können sich vorstellen, der Hund wird getauft. Aber der Mann erzählt es überall im Ort herum. Dann erfährt es der Bischof. Dann lässt der Bischof den Pfarrer kommen und sagt, sind Sie völlig übergeschnappt? Was fällt Ihnen ein, einen Hund zu taufen? Da sagt der Pfarrer, ja, der Mann, das Herrchen, der Mann hat 10.000 Euro in den Opferkasten getan. Und dann ändert sich der Gesichtsausdruck des Bischofs und sagt, okay, und wann ist Konfirmation? Geld ist wichtig, ohne Zweifel. Aber die Frage ist natürlich, ist Geld das Wichtigste bei der Konfirmation? Ich denke, nein. Du hast erkannt, da oben ruft einer, ein kleiner, junger. Nein, ja genau. Also unsere Konfirmanden haben das ja auch gesagt, Geld ist wichtig, sagt ja auch niemand was anderes. Aber klar, es ist nicht das Allerwichtigste. Und deswegen habt ihr natürlich auch, denke ich, diesen Tag ganz sorgfältig geplant mit den Eltern. Wo feiern wir? Wen laden wir ein? Was gibt's zum Essen? Welche Frisur passt zum heutigen Tag? Was ziehe ich an? Schwarzes Kleid, wie kurz, wie lang? Dunkler Anzug, welche Größe? Im Kleiderladen dann manchmal der Schock, Mensch, schon wieder gewachsen. Welche Schuhe passen dazu? Was? Größe 38? Nee, jetzt hat er schon 42. Was machen wir da? Ja, also, die richtige Größe, das ist natürlich wichtig bei einem Fest, bei so einem wichtigen Fest, und deswegen nehmen wir natürlich Maß. Ja? Das heißt, Maß zum Beispiel mit einem Meterstab nehmen wir Maß. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als kleiner Junge immer wieder so im Türrahmen gestanden bin, so eine Markierung und immer wieder nachgemessen hat, wie groß bist du jetzt eigentlich, und dann irgendwie, ja okay, 1,42 Meter, 1,50 Meter, 1,60 Meter. Und wenn ich heutzutage irgendwo neu nach den Sommerferien in eine Rallye-Klasse komme, dann ist immer die erste, in der Grundschule, ist immer die erste Frage, wie groß bist du? Dann lasse ich die ein bisschen raten und dann irgendwann gebe ich es dann, sage ich dann, ja, also Leute, ich bin also 1,90 Meter oder 1,93 Meter, je nach Mess, wie man das messt, also über 1,90 Meter. Aber mit dieser Größe hätte ich also auf jeden Fall Polizist auch werden können oder auch Pilot. Denn als Polizist muss man mindestens 1,60 groß sein. Als Pilot darf man bei der Lufthansa höchstens 1,98 groß sein. Als Profifußballer ist 2 Meter und mehr natürlich von Vorteil. Aber was hat jetzt alles das mit der Konfirmation zu tun, dieser Meterstab? Nun ist es so, das wissen wir alle, bei euch Jugendlichen wird ja nicht nur quasi die Größe gemessen. Sondern da gibt's viele Maßstäbe, die an euer Leben angelegt werden. Und das ist zuerst natürlich die Schule. In der Schule, da geht es natürlich um Noten. Und eins ist auch klar, ja, am besten soll es die Eins natürlich sein, ist klar. Es geht um Noten und alle wissen, ja, Zeugnisse sagen nicht alles aus, aber trotzdem, wir rechnen den Durchschnitt aus. Und dann runzelt man die Stirn, wenn die Erwartungen nicht erfüllt sind, weil die Eltern ja sagen, aus dir soll mal was werden. Da, weil wir Eltern alle wissen, das Leben ist eigentlich wie eine Treppe. Und das heißt, es geht da immer sozusagen Stufe für Stufe, geht das immer voran in unserem Leben, von einer Stufe Schule, Ausbildung, Studium, dann irgendwann Heirat, Familie, Eigenheim, Karriere und so weiter. Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister, der Manfred Rommel, hat gesagt, diese Treppe in unserem Leben könnte man mit einem Wort zusammenfassen, mit dem Wort Bausparkasse. Das heißt nämlich bauen, sparen und Kasse machen. Dann gibt's allerdings junge Leute, die sagen, das will ich eigentlich gar nicht, das ist mir viel zu spießig. Darauf habe ich, wie man sagt, keinen Bock. Ich möchte lieber was anderes. Ich möchte lieber im Mittelpunkt stehen. Ich möchte im Mittelpunkt stehen, ich will was erleben, ich will Party ohne Ende, ich will Spaß ohne Grenzen. Die Leute sollen auf mich zeigen und die Leute sagen, boah, ist der voll cool. Wow, ist die voll fett. Ah nee, das sagen wir besser nicht. Aber für kleine Stars und Sternchen weiß man auch, gibt es natürlich auch Erwartungen und Maßstäbe. Ja? Makelloses Gesicht, perfektes Styling, die richtigen Klamotten und so weiter. Klar, mit dem Smartphone immer online sein. Facebook, WhatsApp. Sagt eine Mutter zu ihrem 14-jährigen Sohn, leg doch jetzt endlich mal das Handy weg und geh raus zum Fußballspielen. Da sagt der Junge ganz entsetzt, Mama, willst du, dass ich meine sozialen Kontakte verliere? Und dann gibt es natürlich noch einen anderen wichtigen, Maßstab, das ist der Bildschirm. Der Bildschirm, der Computer, das Fernsehen, klar, ich weiß, zum Leidwesen vieler Eltern, Lehrer, Kinder, Ärzte. Es ist eben die Freizeitbeschäftigung Nummer eins. Sobald es langweilig wird, und das wird es meistens schnell, Knopfdruck genügt, und dann die flimmernden Bilder sorgen für Abwechslung. Und klar, die einen gucken dann ihre Actionfilme oder Horrorfilme und die Mädchen vielleicht die SDS, Germany's Next Topmodel. Und die Frage, ja, aber die Frage ist ja, was wird uns denn eigentlich da auf dem Bildschirm vermittelt für einen Maßstab? Taugen diese Maßstäbe von Heidi Klum und von Dieter Bohlen für unser Leben? Können wir noch unterscheiden zwischen Wirklichkeit und zwischen Werbung oder lassen wir uns da so eine Scheinwelt vorführen, die uns dann völlig blind macht? Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, für die liegt einfach die Messlatte einfach viel zu hoch. Das heißt, die merken, ich komme da eigentlich gar nicht mehr mit. Ich komme da gar nicht mehr drüber. Ich bleibe hinter den Erwartungen zurück, ich schaff's nicht nach oben zu kommen. Klar, im Fernsehen, da ist es lustig, wenn die Leute sich da blamieren, ja, und ausgelacht werden. Aber im echten Leben ist das verdammt, tut das verdammt weh. Und es ist klar, nicht jeder hat lauter Einser im Zeugnis. Nicht jeder ist eine Sportskanone. Nicht jeder sieht aus wie ein Model. Und was heißt das dann? Heißt das dann, ich bin nichts wert? Was ist, wenn ich in dieser Vergleichsskala irgendwo im Durchschnitt bin, in der mittleren Ebene oder gar eher nach unten? Was heißt das dann? Hat dann mein Leben keinen Sinn, wenn ich nicht immer in der ersten Reihe stehe, wenn ich nicht immer auf dem Siegertreppchen stehe, wenn ich nicht von den anderen angehimmelt werde? Für euch Konfirmanden gab es ja in den vergangenen Monaten noch eine weitere Messlatte. Ich habe das vorhin gesagt. Also zum einen klar, war klar, mit jedem Mittwoch Konfirmandenunterricht, sonntags Gottesdienstbesuch. Aber dann eben auch über ein halbes Jahr lang nicht nur über den Glauben nachdenken, sondern eben auch Texte lernen, Bibelverse auswendig lernen, Ablauf Gottesdienst, Glaubensbekenntnis, Taufbefehl, Abendmahl, die 66 Namen der biblischen Bücher, die 10 Gebote. Aber ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, vor allem bei den Geboten, dass ihr gemerkt habt, dass diese Gebote was ganz Hilfreiches sein können. Denn diese Gebote, die sind eigentlich sowas wie ein Schutzzaun für unser Leben. Wie ein Zaun, der unser Leben schützt, unser Eigentum schützt, ja, der unsere Ehre schützt. Das ist wie so ein Schutzzaun. Aber vielleicht sagt auch der eine oder andere von Ihnen, 10 Gebote, das ist wieder so ein Maßstab, der liegt wirklich für mich wieder viel zu hoch. Ich bin kein Engel. Ich trage keinen Heiligenschein, sondern in meinem Leben, da gibt's Brüche. In meiner Biografie gibt's Scheitern. Und diese 10 Gebote, das schaffe ich nicht. Diese Messlatte, die liegt einfach viel zu hoch. Und vielleicht ist es auch so, dass deswegen auch der eine oder andere sagt, deswegen gehe ich gar nicht so gern in den Gottesdienst, weil ich Angst habe, dass sich da vielleicht wieder sich mein schlechtes Gewissen meldet. Und ich möchte keinen Gott mit dem erhobenen Zeigefinger. Aber ich kann Sie beruhigen. Das Entscheidende im christlichen Glauben, es ist kein Heiligenschein. Es geht nicht darum, sozusagen immer nur im besten Licht dazustehen, dass kein Zacken aus der Krone fällt. Das Entscheidende sind nicht sozusagen, wie oft mache ich einen Fehler, sondern Gott hat einen ganz anderen Maßstab. Und zwar, das ist ein Maßstab, der total überrascht. Der Maßstab Gottes ist das Kreuz. Das ist der Maßstab Gottes. Und an diesem Kreuz, da gelten alle anderen Maßstäbe, die sonst in unserer Welt zählen, überhaupt nicht mehr. Hier wird nicht gefragt, was hast du geleistet oder was kannst du dir leisten. Es wird nicht gefragt, sozusagen, wie viele Urkunden hast du, wie viele Pokale, wie viele Follower hast du in deinem sozialen Netzwerk, sondern das Kreuz, das ist, könnte man auch sagen, das Kreuz ist das Pluszeichen. Das Pluszeichen Gottes, wo wir erkennen, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Und das Kreuz ist der Beweis dafür, dass Gott alles für uns eingesetzt hat. An dem Kreuz wird nämlich etwas deutlich. Gott schickt seinen Sohn Jesus in diese Welt. Und dieser Jesus hat eine große Mission, nämlich dass er dort an einem Kreuz stirbt für die Sünden von uns Menschen. Für das, was wir verbockt haben. Und dort am Kreuz nimmt er die Strafe auf sich, die eigentlich wir verdient hätten, für unsere Versagen, für unsere Versäumen, für das, was wir anderen, was wir uns selbst angetan haben, wo wir schuldig geblieben sind. Und das Kreuz hält uns Menschen auch einen Spiegel vor. Gott zeigt uns damit letztendlich auch, Leute, dazu seid ihr fähig. Dazu seid ihr fähig, so rücksichtslos, so lieblos, so schamlos, so herzlos, so gedankenlos, so gottlos könnt ihr sein. Aber wissen Sie, worin sich heutzutage am häufigsten Gottlosigkeit zeigt? Nicht in einem kämpferischen Atheismus, sondern in der Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Gott ist nur so ein Lückenbüßer, den ruft man an, wenn es im Leben drunter und drüber geht, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Aber ansonsten hat dieser Gott mit unserem Leben eigentlich nichts zu tun. Ansonsten machen wir so, entscheiden wir, leben wir so, wie wir es uns vorstellen. Erst dann, wenn es richtig brenzlig wird, dann könnte doch Gott eingreifen. Das ist auch Gleichgültigkeit gegenüber Gott, was Gott enttäuscht. Das ist auch Sünde. Aber auch für diese Schuld ist Jesus am Kreuz gestorben. Und dieser Jesus, er gleicht sozusagen unser Minuskonto aus und er macht aus unserem Minuskonto, macht er dieses Pluszeichen. Der Apostel Paulus sagt einmal, Gott hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns stand, eingelöst Und er hat ihn vernichtet, als er ihn ans Kreuz genagelt hat. Gott hat aus dem Minus ein Plus gemacht. Es ist mal Folgendes passiert in London. Da sind zwei Deutsche mit mäßigen Sprachkenntnissen, Englischen, in so einen Doppeldeckerbus gestiegen. Und einer von ihnen fand unten Platz und der andere musste in das obere Deck. Und als dann der Schaffner kam, war unten kam und kassieren wollte, da hat der Mann unten gemerkt, dass er kein Geld dabei hat. Und dann wollte er eigentlich sagen, sozusagen, der Herr da oben, der zahlt. Und dann hat er gesagt, the Lord will pay for me. Und das bedeutet aber eigentlich, der Herr Jesus, der Lord ist in dem Fall der Jesus, der Herr Jesus wird für mich bezahlen. Was im Doppeldeckerbus dann ein bisschen missverständlich war, das ist in der Bibel genau die Wahrheit. Das ist die Botschaft des Kreuzes. The Lord will pay for me. Der Herr Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Jesus tritt für uns ein, die wir quasi diese Messlatte nicht erreichen, wo wir schuldig werden, wo wir die Erwartungen nicht erfüllen. Gott macht ein dickes Plus. Und jetzt fragt Gott natürlich, willst du das annehmen, dass ich sozusagen dein Minuskonto ausgleiche? Willst du das annehmen? Willst du meine Liebe erwidern? Willst du das Geschenk annehmen? Und das ist genau heute die Frage bei der Konfirmation. Willst du dieses Geschenk annehmen? Und was werdet ihr nachher sagen? Was werden sie ihm sagen? Es gibt im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung eine Stelle, wo Jesus sich so vorstellt, wo Jesus sagt, ich möchte mit dir eine ganz enge, tiefe Beziehung eingehen, eine Gemeinschaft haben. Und dann sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Und wisst ihr, heute ist so ein Tag. Heute ist so ein Tag, wo Jesus vor der Tür steht. Und zwar jetzt nicht sozusagen vor eurer Tür zu Hause oder hier vor der Kirchentür, sondern damit ist natürlich gemeint die Tür unseres Lebens, unseres Herzens, unsere Herzenstür. Und Jesus sagt, ich stehe vor deiner Herzenstür, ich klopfe an. Und wenn du in deinem Inneren etwas spürst, wenn du das merkst in deinem Herzen, dass ich da bin, dann bitte ich dich, öffne diese Tür. Dann werde ich in dein Herz einziehen und dann werden wir Gemeinschaft miteinander haben. Und wisst ihr, Jesus hat eine Eselsgeduld mit uns Menschen. Eine Eselsgeduld, obwohl wir uns immer wieder taub stellen, obwohl wir nicht reagieren, gibt er nicht auf. Immer wieder klopft er an und sagt, lass mich rein. Die Frage ist nur, wie lange willst du, wie lange wollen sie ihn draußen stehen lassen? Wenn wir wollen, dass Jesus sozusagen unser Leben führt, wenn wir wollen, dass Jesus unser Leben gut macht, wenn wir wollen, dass sein Segen auf unser Leben kommt, dass er mit uns geht, dann ist es doch klar, dass wir ihm die Tür öffnen. Und dass wir sagen, komm herein, Jesus, hilf mir. Und auf der anderen Seite, so ist es ja, wir Menschen sind da so ein bisschen so gespalten. Einerseits, ja, das wäre einerseits gut, auf der anderen Seite, naja, wenn ich jetzt gerade nicht brauche, jetzt passt es vielleicht gerade nicht. Und dann ist genau, wie ich es vorhin gesagt habe, dann, wenn aber im Leben was schief geht, dann, wenn wir sozusagen auf dem Scherbenhaufen sitzen, dann plötzlich kommt immer diese Frage, ja, warum hat Gott mir nicht geholfen? Und deswegen bitte ich euch ganz herzlich, und ich sage das jetzt nicht von mir aus, und ich sage das auch nicht im Namen der Kirche, sondern jetzt bitte ich dich wirklich im Namen von Jesus, lass ihn in dein Herz hinein, öffne ihm die Tür. Du kannst nichts Besseres tun für dein Leben, als ihn bei dir wohnen zu lassen. Dass er alle Zeit bei dir ist, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, lass ihn rein und nicht draußen stehen. Und wenn du heute vielleicht an so einem Punkt bist, wo du sagst, ja, das will ich, dann kannst du das nachher tun. Ich werde nachher ein Gebet sprechen, ein Türöffnergebet, wo wir Jesus bitten können, unser Leben zu kommen. Vielleicht hast du es auch schon vor einiger Zeit gesagt. Vielleicht, wo du ganz klein warst, vielleicht in der Jungschar, in der Jungschar-Freizeit, im Zeltlager, vielleicht im Konfi-Wochenende. Und dann kann das heute so eine Bestätigung sein. Du sagst, ja, ich habe das zwar schon mal gesagt, aber ich will heute noch mal das bestätigen. Ja, so soll es sein. Aber es kann auch sein, dass vielleicht jemand, auch der eine oder andere da ist, der sagt, ja, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Aber eigentlich kampiert er jetzt irgendwo da im Abstellkämmerchen. Das Herz sagt zu ihm, schau, da in der Ecke ist noch ein Plätzchen für dich frei. Immerhin, Jesus ist mal drin in unserem Leben, das ist schon gut. Aber wenn Jesus im Herzen wohnt, dann ist natürlich die Frage, was für einen Platz geben wir ihm eigentlich? Sitzt er in der hinteren Reihe oder hat er einen Ehrenplatz? Ihr habt im Konfirmandenunterricht einen Vers gelernt, da sagt Jesus, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen. Dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Ich sage nicht, nur Jesus ist wichtig und alles andere im Leben ist bedeutungslos. Das wäre Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt viele Dinge, die sind wichtig in unserem Leben. Schule ist wichtig. Beruf, Freunde, Familie, ganz viele Dinge, ja. Aber wenn Jesus sozusagen der Ehrenplatz im Leben bekommt, dann heißt das, dass wir dann eben auch sagen, Jesus, du darfst da hineinreden. Ich will hören, was du mir sagst. Ich frage, was soll ich tun? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wie soll ich in der und dieser Situation vielleicht reagieren? Und ich höre auf ihn, ich höre auf sein Wort, auf die Bibel. Und dann werde ich immer wieder mal ein Wort sozusagen mir was sagen und ich werde Dinge erkennen und sagen, aha, plötzlich eine Idee, eine zündende Idee. Oder ich stoße irgendwie auf eine Stelle in der Bibel und die passt genau zu dem, was mich momentan in meinem Leben bewegt. Oder Jesus schickt dir einen Menschen vorbei, der dir einen guten Rat gibt. Und deswegen möchte ich euch das mit auf den Weg geben. Sei dankbar für das Schöne im Leben, was Gott euch schenkt. Sei dankbar heute für diesen Tag, für eure Familie, für eure Freunde. Freut euch über das, was ihr geschenkt bekommt. Freut euch über die Menschen, die euch weiterhin begleiten werden. Aber wann immer ihr sozusagen so einen Meterstab irgendwann in die Hand bekommt, dann denk einfach daran, bei Jesus gelten andere Maßstäbe als in dieser Welt. Und er misst deinen Wert an anderen Kriterien. In seinen Augen bist du wertvoll und geliebt. Und deshalb bietet er dir deine Freundschaft an. Das heißt also, wenn Jesus heute an deiner Herzenstür klopft, dann lass ihn ein und dann gib ihm einen Ehrenplatz in deinem Herzen. Amen.